Es wäre geplant tatsächlich, dass die Referentinnen noch die Möglichkeit haben, auf das eine oder das andere darauf zu reagieren. Ich würde das trotz der fortgeschrittenen Zeit gern beibehalten und der Bitte vielleicht sind auch wesentlich zu beschränken, weil ich schon sicher bin, dass ganz viel da in der Publikumsdiskussion noch kommt. Also wenn es noch Bedarf gibt auf die eine oder andere Argumentationslinie, den einen oder anderen Begriff zu reagieren oder eine Replik sozusagen zu tätigen, wenn es diesen Bedarf gibt, wäre jetzt die Zeit dafür hier am Podium.
Ich denke, die Zeit ist fortgeschritten. Ich habe keinen Bedarf gesehen, irgendwie was zu argumentieren oder zu unterstützen. Ich denke, das war eine schöne Ergänzung aller Beiträge.
Nur ein Nachsatz, weil mir etwas abgegangen ist in dem, was wir hier vorgestellt haben. Die Eltern sind hier nicht erwähnt worden und die Eltern spielen eine ganz, ganz zentrale Rolle im österreichischen Schulsystem. Formen der Unterstützung, die Eltern geben können, sei es jetzt, dass sie gefordert sind, Kinder zu unterstützen bei ihren Hausaufgaben, zum Lernen anhalten, mit den Schulen Kontakt aufnehmen und so weiter, ist ganz zentral in vielen dieser Entscheidungen, welche Bildungswege letztendlich Kinder dann auch gehen können. Und ich glaube, wir sind im österreichischen Bildungswesen hier, sozusagen gibt es eine sehr starke Abhängigkeit davon. Und was auch gerade diese Sonderschulzuweisungen anbelangt, kann man sehen, und das zeigen auch einige Untersuchungen, dass es auch hier sehr stark davon abhängig ist, wie Lehrerinnen es mitunter einschätzen, ob ein Kind zu Hause Unterstützung erfährt oder nicht. Und da kann es sein, dass ein Kind, das von der Begabung her ähnlich eingeschätzt wird wie ein anderes, in die Sonderschule kommt, wenn es diesen Rückhalt durch die Eltern nicht hat, und umgekehrt, wenn es ihn hat, dann wird es darauf vertraut, dass es sozusagen andere Formen von Beschulung auch Sinn machen. Wollte ich nur als Nachsatz.
Mhm. Dankeschön.
Ja, ich möchte nur ganz kurz etwas sagen zur Frage der Mehrsprachigkeit. Ich selber möchte mich da kurz positionieren. Also ich habe selbst auch zu bilingualen Schulen gearbeitet, habe sie jahrelang begleitet in Hamburg und werde selbst auch für eine bilinguale Erziehung eigentlich. Ja? Also damit meine ich jetzt nun nicht Englisch und Deutsch, sondern zum Beispiel Türkisch und Deutsch, wie Sie das angesprochen haben, Herr Lutjak. Aber unter diesen gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen wir leben, wäre das eine Art Utopie, mit inselhaften, visionären Realisierungen, sagen wir mal. Und deshalb denke ich, aus einer pragmatischen Perspektive geht es mir darum, zu überlegen, wie man die Schule im Hinblick auf Deutsch für alle partizipierbar gestaltet. Und da gibt es für mich eigentlich auch gar kein Deutsch als Zweitsprache, obwohl ich dafür zuständig bin, auch diese Professur mit dem Titel Deutsch als Zweitsprache habe. Ist es eigentlich Deutsch, womit wir es zu tun haben? Also Deutsch mit unterschiedlichen Zugängen. Danke.
Vielen Dank. Dankeschön. Ich würde dann sehr gerne die Publikumsdiskussion eröffnen. Ich würde folgende Vorgehensweise vorschlagen, dass Sie sich bitte per Handzeichen melden, dass wir drei oder vier Fragen sozusagen bündeln und dass wir dann eine Runde machen. Wenn Sie die Frage konkret an einen von den Referentinnen richten wollen, sagen Sie das bitte dazu, oder wenn es eine offene Frage ist, lassen Sie es auch. Es geht natürlich nicht nur um Fragen, auch um einfach Wortmeldungen, Kommentierungen, Positionierungen, wie auch immer. Ich glaube, wir haben ein Funkmikrofon, genau. Also melden Sie sich bitte per Handzeichen und das Mikrofon kommt zu Ihnen. Es muss richtig sichtbar sein. Genau.
Ich habe sehr stark gestimmt, aber hochhalten will ich niemand. Ich hoffe, die Frage ist nicht zu lang. Ich werde bewusst keine Frage stellen, die sich auf die Ungerechtigkeit bezieht, die in diesem Schulsystem gegenüber Menschen mit Behinderung erfolgt, beziehungsweise also gegenüber Menschen, die in diesem Schulsystem behindert werden, auch nicht eine Frage, die sich darauf bezieht, die sich auf die Ungerechtigkeit bezieht, die gegenüber Menschen, die migrantisiert werden, also die zu Migrantinnen gemacht werden, bezieht. Ich stelle eine Frage, die sich allgemein auf Schule und Veränderung bezieht. Und die Frage könnte die Gemeinschaft schon stellen, aber ich glaube, die könnte ich dann anrichten. Wir haben in Österreich ein selektives Schulsystem, ein Schulsystem, das auf Homogenitäten ausgerichtet ist, sehr bewusst und sehr gezielt. Ein Schulsystem, das auf Disziplinierung ausgerichtet ist, also wir wollen, dass wir alle Deutsch sprechen können. Wir haben ein Schulsystem, das sehr stark auf Leistungsfeststellung ausgerichtet ist. Wir haben Klassen, wir haben Noten, es gibt eine Erfolgreichsabschließung oder eben nicht, dieses Schulsystem. Es geht dabei nicht unbedingt um Leistung, weil es gibt sehr wohl Nachweise, die zeigen, dass also eine und dieselbe Note bei unterschiedlichen Kindern das sehr unterschiedlich bedeutet. Wir haben ein Schulsystem, das eigentlich gar nicht so schlecht in einer Gesellschaft, in der Konkurrenz, wie viele Rolle spielt, funktioniert. Es funktioniert sehr gut. Um mehr Inklusion in der Schule zu haben, brauchen wir eine ganz andere Schule. Wir brauchen eine Schule, in der es keine Klassen gibt, in der es keine Noten gibt. Eine Schule ohne Leistung, ohne Druck. Eine Schule, das eigentlich auf der individuellen Förderung von jedem Einzelnen ausgerichtet ist. In dem Mitbestimmung der Schüler und Schülerinnen möglich ist, in dem Eigenverantwortung der Schüler und Schülerinnen gefördert wird, in der es Partizipation möglich ist, etc., etc., in der es Kooperation möglich ist. Und solche Lernbedingungen gibt es an sich. Also es gibt, wir wissen, wie wir das Lernen so organisieren können, das wissen wir schon sehr, sehr lange. Es gibt auch Länder, in denen das Lernen auch so organisiert ist. Und die Schüler und Schülerinnen wissen zum Schluss viel, viel mehr als unsere Schüler und Schülerinnen, wenn sie in unserer Schule fertig sind. Das wissen wir auch. Warum ändert sich diese Schule nicht? Wir haben gemeint, es braucht Überwindung von der medizinischen Sichtweisen. Vielleicht brauchen wir Überwindung von Begrifflichkeiten der Behinderung, der Migration. Ich glaube, dass wir vor allem überwinden unsere schulischen Sichtweisen brauchen. Wir brauchen eigentlich eine ganz andere Schule. Wir brauchen eine Schule, und dafür brauchen wir nicht nur mehr Ressourcen. Also wir brauchen neue Schulgesetze, wir brauchen andere Klassenräume, wir brauchen andere Lehrpläne, wir brauchen andere Lehrer und Lehrerinnen, beziehungsweise Menschen, die bereit sind, anderes zu unterrichten und den Unterricht ganz anders zu gestalten. Wir brauchen andere Orientierung an ganz andere Lernkonzepte. An sich reden wir über gravierende Änderungen. Und jetzt kommt meine Frage, also wie kann eines der Wirkungen solche gravierende Änderungen sehr langsam erfolgen? Also das war dein Vorschlag. Beziehungsweise, also ich glaube nicht, dass es langsam erfolgen kann. Ich glaube nicht, weil natürlich können Kleinigkeiten langsam verändert werden, aber schließlich eine gravierende Veränderung braucht gravierende Schritte. Und dann die zweite Frage, was kann passieren, was soll passieren, damit diese gravierenden Schritte möglich sind? Wenn wir bedenken, dass eigentlich die politischen Positionen der Eltern, Politiker, Lehrer und Lehrerinnen, also alle möglichen Personen, die in der Welt beteiligt sind, eigentlich sehr unfair und unterschiedlich sind.
Vielen Dank.
Wenn du meinst, dass ich für die langsame Entwicklung war, ich weiß nicht, ob wir uns das so richtig verstanden haben. Okay. Ich glaube, die Entwicklung kann natürlich nur langsam gehen, aber sie muss ganz deutliche Strukturvorgaben dazu bekommen. Und eine solche Strukturvorgabe wäre eine ganz einfache: ab Herbst 2013 kein Kind mehr neu in die Sonderschulen aufzunehmen. Das wird nämlich länger dauern als wie 2020, ist also eine langsame Variante, ist aber sofort eine sehr konsequente Regelung. Jede Regelung, die auf Prinzipien aufbaut, so schön sie auch sind, wird scheitern, weil diese Prinzipien wird immer hinausgeschoben werden. Also das System, dieses autopoetische System stabilisiert sich immer wieder, diese Sprache. Startklassen sind ein klassisches Beispiel dafür. wie dieses Homogenitätsprinzip immer wieder sich reproduziert mit neuen Vorschlägen, mit neuen Worten als solches. Also irgendwo muss dann so eine, für die langsame Entwicklung braucht es auch sofort sehr eindeutige Vorgaben. Und die müssen von der Politik auch kommen. Und das österreichische System ist sehr kooperatistisch, um dieses Wort herzunehmen, das mir in letzter Zeit sehr gut gefällt. Das heißt, Interessensgruppen sind stärker organisiert und sind einflussreicher als mit demokratisch legitimierte Institutionen und entsprechenden Gruppen. Also Interessensgruppen sind stärker als wie die Parteien im Parlament oder Parlamentarier oder freie Parlamentarier. Interessensgruppen sind stärker als Interessensgruppen zum Beispiel von die vorweg schwächer sind, weil sie in der abhängigen Position sind, wie Eltern oder behinderte Personen selbst. Diese Interessengruppen sind stärker als die Normen, die von außen kommen, nämlich die der UN-Konvention zum Beispiel. Also man muss es auch dann auch so sehen. Demokratisch, solidarisch, human, alles recht. Ja? Was hat Österreich tatsächlich für eine demokratische Tradition? Die Frage müssen wir uns in dem Zusammenhang auch stellen. Und ein Weg ist schon der, und da muss man die UN-Konvention auch sehr, sehr schätzen, die jetzige über Behindertenrechtskonvention. Sie hat eine bestimmte Frage der Teilhabe, Partizipation eingeführt. Und es war erstmalig in der österreichischen Schulgeschichte, dass unlängst 200 behinderte Personen in Wien in Bundesamtgebäude gestanden sind, in einer öffentlichen Sitzung des Monitoringsausschusses unter Anwesenheit des zuständigen Sektionschefs des Unterrichtsministeriums, unter Anwesenheit des Sozialministers, radikal die Abschaffung der Sonderschulen auch gefordert haben. Also ein Schritt wäre das, dass es einen öffentlichen Rahmen gibt, in dem auch diesen Forderungen Raum gegeben wird. Da habe ich gewisse Hoffnungen, wenn dieses bürgerschaftliche Engagement in einen Rahmen gegeben wird, dass auch konsequente kleine Schritte, die zum langen Ziel gehen, auch umgesetzt werden können. Was anderes sehe ich nicht. Also, es wird so viel geredet, wird so viel Worthülsen, so viel Etikettenschwindel wird betrieben. Ja. Es muss jetzt sehr radikal und klar sein.
Ja. Ich kann das nur unterstützen. Also die UN-Konvention ist ja nichts anderes als eine völkerrechtliche Verpflichtung, die der Staat Österreich eingegangen hat, ohne jegliche Konsequenz letztendlich. Und jetzt geht es darum, dass sich Österreich selbst verpflichtet. Das ist in einem ersten Schritt dann im nationalen Aktionsplan passiert, allerdings natürlich von Politikern eben nicht so radikal, dass sofort gesagt wird, jetzt müssen alle Sonderschulen abgeschafft werden, sondern man hat versucht, einen Entwicklungsraum aufzutun. Wenn das verbunden wird mit Unterstützungsmaßnahmen, die ich versucht habe aufzuzählen, dann kann das zu einer Weiterentwicklung führen. Wenn nicht, wird das wahrscheinlich nicht viel bewirken, sondern es wird bei Worthülsen bleiben. Ja. Und das ist die Frage. Ich meine, man braucht ja auch nur die Entwicklungen anschauen, warum ist in Tirol anders gelaufen, vor allem in der Steiermark. Also es bedarf letztendlich Steuerung im Schulsystem, ist sehr schwierig. Früher ist das noch klar, doch darum gegangen. Heutzutage geht es darum, die Akteure mitzunehmen, die Akteure mit ins Boot zu holen. Da sind dann schon Unterstützungsmaßnahmen vor allen Dingen notwendig, um in die richtige Richtung steuern zu können. Da kann man dann mit der Ressourcensteuerung agieren, da kann man mit Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen agieren, da kann man versuchen, Schulleben den Lehrern so zu ermöglichen, dass sie auch selbst autonomer agieren können, mehr kooperieren können, mehr Freiräume bekommen, mehr Demokratie haben. Also da wären Ansatzpunkte da, denke ich mir. Aber unser System ist hier sehr, die Schule ist wirklich spannend, ein sehr, sehr stabiles System, das sich ganz, ganz stark gegen Veränderungen insgesamt ändern kann, obwohl sich trotzdem viel verändert hat. Also, wenn man jetzt heute in die Volksschule schaut, wird doch zu einem Großteil schon ein bisschen anders, also herangegangen an Kinder und Pädagogik, als vor 20, 30 Jahren. Das Gesamtsystem ist noch immer selektionsorientiert und noch immer leistungsorientiert, so wie ich es auch geschrieben habe und wie ich auch versucht habe zu beschreiben. Und da sind wir auch, das müssen wir auch sagen, in Mitteleuropa, einfach kulturell geprägt, sehr stark. Vom Sozialdarwinismus, von unserer Geschichte im Nationalsozialismus. Ja, das sich noch immer auswirkt natürlich. Ja. Und das haben wir einfach in einer anderen Kultur als in Nordeuropa oder Südeuropa. Das zu verändern ist natürlich nicht sehr einfach. Die Schule kann hier ihren Beitrag liefern, denke ich mir. Aber wie Schneidekram ist von der Lehrerin, die Schule ist nicht sozusagen in der Lage, soziale Ungleichheit auszuschalten. Die soziale Ungleichheit gibt es ja auch Gewinner. Und die Gewinner wehren sich dagegen, dass die soziale Ungleichheit jetzt aufgelöst wird. Aber so ein Handlung passiert ist, Also ich glaube, es muss eine Verlängerung der Grundschule. Auf 6 Jahre, dass man auf einmal einen bürgerlichen Bedarf hat, mein Kind will lernen, wo sich Ärzte und Selbstständige gewehrt haben gegen inklusive Schulen, das war ja auch ein massives Zeichen dafür. Dass sich die Verlierer einer solchen Entwicklung, denn die jetzt in Gewinner massiv werden, denn das sind auch Machtpositionen, die wir in einer Gesellschaft vertreten werden. Insofern ist es eben schwierig.
Vielen Dank. Noch Fragen?
Die Maria Wolf. Machen.
Maria Wolf und dann.
Das war eine Frage an Herrn Lusiak, ob Sie auch Daten haben, ob Sie auch die Zahlen haben bezüglich der Kinder, die in Privatschulen nicht österreichische Nationalität haben. Also weil jetzt die ganzen Statistiken kommt auch für Sommerschule und Regelschule, aber nicht für Privatschulen. Und ich finde es immer wichtig, die einzubeziehen, weil es einfach ein anderes Bild von Migrationskindheit in Österreich auch wieder gibt. Also die bilingual, multilingual, alles wird dort teuer bezahlt. Die Regelschule tut so, als ob das sozusagen der Abstieg wäre. Also es gibt diese Spannungsfeld müssen wir mal eröffnen in der Diskussion. Ich glaube, dass in den Privatschulen sehr viele Kinder sind mit
Ich habe sie jetzt auch hier nicht parat, aber die Vermutung liegt sehr nahe, dass es zwar sehr heterogene Schülerschaften dort gibt, mit Kindern unterschiedlicher kultureller, sprachlicher Herkunft, aber nicht notwendigerweise gerade die Gruppen stark vertreten sind, von denen ich gesprochen habe. Das heißt, also sozial benachteiligte Gruppen aus Migrantenfamilien, ja, die Folgegenerationen von Arbeitsmigranten, die sind nicht unbedingt stark vertreten jetzt im Privatschulbereich, aber viele andere, die zum Teil besser gestellt sind und die sich dann auch leisten können, natürlich sehr wohl. Ja. Aber ich meine, allgemein gibt es natürlich sozusagen diese Diskurse, wenn man sich anschaut, auch an diesen internationalen Schulen, ja, die höchst heterogen sind, da sieht niemand das große Problem der kulturellen, sprachlichen Vielfalt. Aber im öffentlichen Schulwesen wird das natürlich immer wieder als Problem dargestellt.
Da hinten.
Ich hätte eine eher praxisrelevante Frage, und zwar, inwieweit soll und kann Inklusion an Schulen gedacht und umsetzbar werden, gerade hinsichtlich von Kindern mit Lernschwierigkeiten und den damit verbundenen unterschiedlichen sowie individuellen Maß an dem Bedürfnis der persönlichen Unterstützung bzw. Assistenz.
Ist nicht, dass sich von Ihnen angesprochen fühlt oder antworten möchte?
Natürlich, aus meiner Sicht. Also Inklusion kann alleine schon vom theoretischen Anspruch her nicht mit Grenzen gedacht werden. Ja. Es geht aber nicht darum, und es gibt auch keine einzige Studie, die sagen kann, mit dieser Art und Schwere von Beeinträchtigung geht ein gemeinsames Lernen nicht mehr. Ich habe versucht vorher anzukommen, genau diese Frage, ab wann oder bis wann ist ein Kind inklusionsfähig, ist die falsche Frage. Wir müssen fragen, welche Voraussetzungen bringt das Kind mit und wie können wir die Bedingungen des Lernens anpassen. Und da sind die Grenzen natürlich gegeben, auch in unserer Gesellschaft natürlich nicht. Da muss man genau hinschauen und versuchen jetzt, diese Grenzen hinauszuschieben und eben breitere Möglichkeiten zu ermöglichen und Assistenz in den Schulen und so weiter aufzubauen. Also, weil auch vorher so das Beispiel, also es geht ja darum jetzt, in unser Schulsystem ist so das Prinzip noch immer, dass sich bei Schulreife am Anfang ein Thema war, die Kinder müssen sich an die Schule anpassen. Und hier heißt es im Kindumfeld ansatzgemäß eben das umzudrehen und eigentlich muss sich die Schule den Kindern anpassen. Und das ist eben sehr neues Denken in unserem Bildungsbereich, in unserem Bildungssystem. Aber um das wird es gehen.
Danke. Bitte schön.
Danke. Ja, ich habe zwei Punkte oder zwei Fragen. Und das erste ist, was mir jetzt auffällt, dass also in vielen Kindererziehungsheimen jetzt jeden Tag neue Dinge auftauchen, wo man sagt, also wir haben die Kinder grausam und schrecklich behandelt. Und im Prinzip, denke ich, werden wir in 10 Jahren auch sagen, wir haben diese inklusive Schule nicht eingeführt, wir haben die Kinder grausam und schrecklich behandelt. Also ich erwarte, dass man in einigen Jahren auch das sehen wird. Ich möchte auch replizieren auf Hero. Ein Freund von mir hat einmal gesagt, ja, da siehst du wieder mal, dass die Demokratie in diesem Lande von den Alliierten eingeführt worden ist und nicht von uns selbst. Aber ich möchte einen anderen Punkt ansprechen, und zwar die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer. Das ist ein Thema, mit dem ich mich also beschäftigen kann. Und hier haben wir auch ein Trennsystem. Wir haben die Universitäten und wir haben die pädagogischen Hochschulen. Und ich sehe mit Freude, dass es auch interessante und gute pädagogische Hochschulen gibt. Aber ich habe heute gelesen, eine Aussage von der Frau Ministerin Schmidt zur Freiheit der Lehre. Und sie sagt ganz klar, ja, die Freiheit der Lehre, die gibt es an der Universität, aber an den pädagogischen Hochschulen gibt es die Freiheit der Lehre nicht. Vor allem, was die Führungspositionen betrifft. Und jetzt meine Frage wäre, vielleicht können Sie mir da was Positives drauf sagen, gibt es eine Möglichkeit, dass diese Institutionen doch irgendwie zusammenwachsen?
Das ist mir neu, dass es keine Freiheit der Lehre bei uns gibt, denn ich wende sie auf jeden Fall an. Und auch meine Kolleginnen und Kollegen. Zum Thema gemeinsame Lehrerinnenbildung. Es gibt ja seit dem Jahr 2011, 2012 eine österreichweite Expertinnengruppe gegeben, wo auch die Universität Innsbruck auch eingeladen war, sich daran zu beteiligen. Die Universität Wien hat mit Gottfried Bieber auch teilgenommen an dieser Gruppe. Es waren Vertreter aller pädagogischen Hochschulen dabei und eben auch der Universitäten, die Lehrerbildung machen. Und wir haben uns als Aufgabe gesetzt, sozusagen dieses Konzept von Schnieder weiterzuentwickeln in Richtung inklusive Pädagogik. Und hier wurde österreichweit ein Empfehlungspapier entwickelt, das mehr oder weniger darauf hinausgeht, dass man sagt, in einer gemeinsamen Lehrerbildung für eine inklusive Schule muss es einen gemeinsamen pädagogischen Kern geben, wo es um die entsprechenden Haltungen geht und die entsprechenden Grundwissen geht in Bezug auf Diagnostik, auf Förderung, auf Erziehung, Unterrichtsmethoden und so weiter. Und dann muss es auch noch die Möglichkeit geben, dass manche Lernstudenten sich spezialisieren in Bereichen der inklusiven Pädagogik, die dann noch das spezifische, also als Experten sozusagen Grundschullehrer mit Schwerpunkt inklusiver Pädagogik, dann auch noch spezielle Kompetenzen in die Schulen mitbringen. Und das ist ein Papier, das für mich die Hoffnung hegt, dass es über diese Strukturen, gemeinsamen Entwicklungsprozesse doch möglich wird, eine gemeinsame Lehrerbildung in diese Richtung hin zu implementieren. Hier haben wir wahrscheinlich an der pädagogischen Hochschule etwas leichter, so diesen pädagogischen Kern zu verankern, also Universitäten von der Tradition des eher stark fachorientierten, fachorientierten Ausbildungen an Universitäten. Aber natürlich ist es auch notwendig, dass, so wie es heute einmal geheißen hat, jeder Fachunterricht ist Sprachunterricht, muss man auch sagen, jeder Fachunterricht ist inklusiver Unterricht. Das heißt, in jedem Fach, jeder Fachausbilder muss ja auch das Thema Individualisierung, Differenzierung dementsprechend verankert sein. Und das, nachdem jetzt damit die gemeinsame Lehrerbildung in der Regierungsklausur soweit durch ist, dass es kommen soll und es auch Überlegungen gibt, dass es gemeinsame Strukturen gibt von der Ausbildung, hoffe ich doch, dass wir in diese Richtung auf Basis der bestehenden Papiere weitergehen können. Das wäre interessant, ob es da schon Entwicklungen gibt von der Uni Wien oder von Innsbruck in diese Richtung auch. Und es wird sicherlich noch etwas passieren, glaube ich.
Mhm. Volker Schönwiese, sich zu Wort gemeldet.
Ich möchte nur anschließend ergänzen, wenn ich diese Frage ernst nehme, wie schnell funktioniert Schulentwicklung, wenn ich jetzt, wenn es gut läuft, die Lehrerbildung verändere, verbessere, alles was gesagt wird, ja, wann werden die ersten Lehrer mit dieser Ausbildung in das Schulsystem kommen und wie lange wird es dauern, dass sich Schule auf dem Weg ändert? Natürlich muss diese Lehrerbildung verbessert werden, ganz klar, aber das kann es nicht alleine sein. Die ganze Frage der Lehrerfortbildung, der schulinternen Lehrerbildung, der Lehrerbegleitung, alles was jetzt auf der Stelle wirksam ist, müsste absolut bevorzugt und radikal aufgebaut werden und entsprechend verbessert werden. Und zwar Beratungslehrer, die in die Klassen hineingehen und mit den Lehrern reden. Wir haben über den SPF auch geredet. Eine Forderung wäre den SPF, weg mit dem SPF, weil er individualisiert am Kind, er stellt etwas am Kind fest, was aber eigentlich eine pädagogische Frage ist, die an den Septik, an Lehrern, an anderen Kindern, an der Schule, an Direktoren, all möglichen hängt, aber nicht am Kind. Das Kind wird etikettiert und dann gibt es so und so viele Lehrerstunden dazu. Das kann es ja wohl auch nicht sein. Das heißt, es muss also in der Schule selbst drauf geschaut werden, was passiert in der Klasse, was kann der Lehrer, wo ist der zweite Lehrer, wie kooperieren die Lehrpersonen und was brauchen die kooperierenden Lehrer. Wir wissen alle, Lehrer sind einsame Personen. Sie sind alleine in der Klasse und haben Angst. Viele mit Routine, auch verdrängte Angst. Lehrer sind die, die ja meist psychosomatische Beschwerden haben, wie auch immer. Also es geht ihnen auch nicht so rasend gut. Ja. Man kann nicht warten, bis die besser Ausgebildeten irgendwann da sein werden, die das alles nicht mehr haben werden. Ja. Sondern ich muss fragen, was wird jetzt getan, damit jetzt das auch entsprechend funktioniert. Und ich bin überzeugt, dass einer der Hauptprobleme ist der Kooperation der Lehrpersonen. Wir wollen, dass die Kinder kooperieren, wie auch immer. Dazu müssen die Lehrpersonen fächerübergreifend, Sekundarstufe, die unterschiedlichen Fachrichtungen, die müssen kooperieren. Wenn die es können, dann ist es eigentlich schon relativ logisch, dass man dann auch einen Unterricht machen kann und organisieren kann, wo die Kinder kooperieren. Was wir verlangen, die Kinder sollen kooperieren, die Lehrer können es dann nicht. Ja, ich meine, so kann es nicht sein. Also ich würde bei aller Wichtigkeit der Lehrerausbildung zentral fragen, wo ist die Lehrerfortbildung? Und ich weiß noch nicht genau, das ist, hängt auch an den pädagogischen Hochschulen. Früher war es am Pädagogischen Institut des Landes und unlängst war eine Enquete der Stadt Innsbruck, nicht unlängst vor einiger Zeit, nicht so lange her, wo ich das auch eingefordert habe, wo nachher da, die Leiterin der, dieser Stelle, die die Beratungslehrer organisiert hat, nein, wir haben genug, wir brauchen nicht mehr. Und ich habe mir gerade geredet davon, es braucht mehr Beratungslehrer für die Schule. Ich sage, nein, wir haben genug. Also da liegt es zentral.
Es gibt mehrere Wortmeldungen. Ich bitte Sie um relativ kurze. Herr Meyer, Annette Sprung, Michelle.
Ich kann es nur unterstützen. Also, als Integration eingeführt wurde, war es eine der wesentlichsten Maßnahmen, dass man die Lehrer, die draußen tätig waren, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen angeboten hat. Und zwar im Sinne, dass man gesagt hat, was habt ihr für Fragen, was habt ihr für Bedarf an Fortbildung und denen angeboten hat und immer wieder auch mit dem Zusammenhang wissenschaftlicher Begleitung in Unterstützung am Standort auch angeboten hat. Also ich würde es aber nicht ausspielen, sondern das eine ist wichtiger als das andere. Ich glaube, es muss parallel passieren. Fort- und Weiterbildungsangebote und parallel daran zu arbeiten, wie kann sich Lehrerbildung verändern, damit sowohl die Universitäten als auch die pädagogischen Hochschulen auch inklusive Institutionen werden?
Ja, ich habe mich zu Wort gemeldet, was für mich mit einem Wort mit dem Wort befasst, was ich sagen wollte, schon erwähnt. Also nochmal zum Thema Weiterbildung. Mir fällt auf, wenn ich die Weiterbildungslandschaft, insbesondere im Zusammenhang mit Migration, doch recht genau in Österreich, die ich die letzten 10 Jahre beobachtet habe, dass es schon so einen gerechten Boom gibt an Weiterbildungsangeboten zum Thema Interkulturalität, interkulturelles Lernen, Migration, Migrationspädagogik, dass über all diese Angebote Lehrer und Lehrerinnen als Zielgruppe nicht erreichen. Also kann das auch seine eigene Erfahrung sagen. Ich komme von der Uni Graz ursprünglich, leite dort seit einigen Jahren einen Lehrgang zum Thema interkulturelle Elternbegleitung. Und die Hauptzielgruppe wären eigentlich Lehrer und Lehrerinnen. Es sind mit 6 Jahren nicht gelungen, auch einen einzigen Lehrer oder Lehrerin zu gewinnen, diesen Lehrern teilzunehmen. Wir haben auch versucht, mit der Pädagogischen Hochschule in Graz zu kooperieren. Und ich habe da ein paar Fragezeichen und auch nicht viele gute Antworten. Woran liegt es zum Teil daran, dass natürlich die Lehrer und Lehrerinnen so eine eigene Tradition haben, in welchen Institutionen sie ihre Weiterbildungen machen. Und ich habe interessierte Lehrerinnen auch gesprochen, die gesagt haben, es wird in der Straße auch unmöglich, so etwas in Anspruch zu nehmen. Also hier denke ich, könnte man vielleicht noch einiges tun. Vielleicht können Sie dazu was sagen. Und ich möchte dazu das Statement doch noch hinzufügen, wenn wir über Weiterbildung, über Ausbildung von Lehrern und Lehrerinnen reden, dann ist das ein wichtiger Aspekt. Aber es eben soll nicht vergessen, was auch die schon angesprochen hat, dass natürlich die Organisation Schule deswegen nicht, also sozusagen aus dem Blickfeld gemeldet, die hat natürlich auch die Hauptverantwortung und soll das nicht an die Lehrer und Lehrerinnen delegieren. Das ist sozusagen ein bisschen die Steinchen in dem Ganzen, aber das sollte man sozusagen auch in der Berücksichtigung
nehmen. Schön. Und dann Herr Dutschek.
Also ich glaube auch, dass man nur zum Teil mit dieser unzureichenden Ausbildung der Lehrer und Lehrerinnen argumentieren kann. Ich habe im Jahr 1993 Studium begonnen Und ich war sicher nicht den ersten Lehrgang, dem gelehrt wurde, dass eigentlich diese Schule, das auf Homogenität und Homogenisierung und Disziplinierung ausgerichtet ist, nicht mehr zeitgemäß ist. Also inzwischen sind 20 Jahre vergangen. Und damals hat man schon gewusst, wir sollten nicht Fächer, sondern Schüler und Schülerinnen unterrichten, wir sollen nicht mit ihren Schwächen, sondern mit ihren Stärken arbeiten. Also ich glaube, wir haben in dem Land ausreichend ausgebildete Lehrer und Lehrerinnen, sehr viele engagierte Lehrer und Lehrerinnen. Entweder können sie oder sie wollen nicht dieses System ändern.
Nur ein Nachsatz zu dem, weil Sie zuerst angesprochen haben, die Freiheit der Lehre und ob das sozusagen hier das große Kriterium wäre, auch ein Unterschied zwischen BHs und Universitäten. Das ist ja ein relativ dehnbarer Begriff, was immer darunter verstanden wird. Und ich sehe sozusagen die Schwierigkeit auch im Zusammenhang mit der Lehrerbildung eher dort, dass wo immer in Zukunft, in welcher Institution das stattfinden soll oder ob es vielleicht eben auch so eine inklusive Entwicklung gibt, wie der Ewald Feirer das anspricht, was sehr stark vertreten sein sollte und im Moment nicht absehbar ist, ob es wirklich so sein wird, das ist forschungsgeleitete Lehre. Also wirklich stärker auf Forschung zu setzen. Da haben bisher die BHs die Mittel nichts dazu gehabt. Selbst wenn du davon sprichst, dass es also hier wissenschaftliche Begleitungen gegeben hat, wo man zuerst schaut, was gibt es für Probleme vor Ort und schaut dann wirklich, also wie kann man hier am besten die Probleme auch lösen, das würde ja auch Sinn machen, aber eben verstärkt sozusagen auf forschungsgeleitete Lehre aufzusetzen, um dann diese Prozesse der inklusiven Schulentwicklung sich auch wirklich anzuschauen und zu sehen, in welche Richtung sich etwas entwickelt. Also da sehe ich muss ein ganz sozusagen, und da darf man sich nicht gegenseitig jetzt ausspielen lassen und dann sagt, ja, im Großteil macht man es doch so wie gehabt, wie es bisher immer auch stattgefunden hat an den BHs und die Unis machen dann irgendwie noch so Restbestände davon.
Vielen Dank. Nach dem Interview?
Es kommt wahrscheinlich auch darauf an, um welches Angebot es sich handelt. Also wir haben einen Masterstudiengang zum Thema Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, der unwahrscheinlich stark in Anspruch genommen wird an der Uni Wien, sodass wir eigentlich überhaupt gar nicht mehr diesen Zustrom sozusagen bewältigen können. Also wir haben eine Kapazität für 30 Studierende pro Semester. In diesem Semester haben sich 120 angemeldet zum Beispiel. Bei einer gleichzeitigen, bei einem Personalabbau zugleich. Das ist eine sehr schwierige Situation. Ich glaube, also wenn man auf diesen Fortbildungsmarkt schaut, der Umgang mit Migration, ist ja jetzt im Moment die Konzentration sehr auf Sprache ausgerichtet. Und vielleicht sind dann diese Lehrkräfte auch in solchen sprachbezogenen Maßnahmen zu finden. Das kann auch sein. Unter diesen monolingualen Bedingungen ist das ja auch weiter nicht verwunderlich, denke ich. Aber auch da gibt es zum Beispiel viel zu wenig Angebote. Ja? Also wir sind die einzige Einrichtung im Grunde, die das kostenlos anbietet in ganz Österreich. Ich habe auch die einzige Professur zu diesem Themengebiet. Und da ist so eine Ungleichverteilung. Ich frage mich jetzt bei diesen Arbeiten zur Frage, wo die Lehrerbildung platziert werden soll, wer eigentlich den Überblick behält. Also über das, was im ganzen Land passiert, wo die Angebote sind und wie sie verteilt werden, das sehe ich im Moment nicht, ob das das Wissenschaftsministerium ist. Also wo ist die Stelle, mit der man das auch besprechen könnte, weil das jetzt irgendwie zu stark, also dieser Prozess bezogen auf einzelne Standorte diskutiert wird und nicht so bundesländerübergreifend.
Vielen Dank. Eine Veranstaltung zu einem solchen Thema muss nicht unbedingt ein Happy End haben, aber vielleicht eine bildungspolitische Pointe. Und ich würde gerne nochmal auf denselben Trick zurückgreifen wie am Anfang und Sie um zwei Sätze bitten, nämlich zu der Frage, weil das hat auch sozusagen mit der Genese dieser Veranstaltung zu tun, nämlich ein bildungspolitisches Statement abgeben zu wollen, zu der Frage, soll die Sonderschule in Österreich abgeschafft werden, ja oder nein? Ganz kurz, warum?
Ja, ich glaube, ich habe schon beantwortet den Vortrag. Sonderschule soll abgeschafft werden, aber sie soll die Chance haben, sich mitzuentwickeln zu einer Schule, für alle, sondern auch andere Schulen. Und man soll gemeinsam daran arbeiten, dass es insgesamt eine inklusive Schule, inklusive Bildungssysteme und inklusive Gesellschaft gibt.
Also ich bin zwar keine Spezialistin für die Sonderschule oder Förderschule, aber wenn ich mir anschaue, dass viele Kinder, die nicht ausreichend Deutsch können, an die Sonderschule abgeschoben werden mit verschiedenen Argumenten, obwohl das eigentlich nicht erlaubt ist, denke ich, ist das auch ein Grund dafür, dass die Sonderschule abgeschafft werden muss. Also einer der Gründe.
Ja, schön.
Eigentlich hatte ich auch dafür mit Ja geantwortet in meiner kurzen Rede. Und aber vielleicht abschließend kann ich ja sagen, solange die Sonderschule bestehen, sind sie gefährdet von Migrantenkindern. Die sind da überall repräsentiert und in der Zukunft vielleicht mehr.
Ja, zur Abschaffung der allgemeinen Sonderschule. Dass es noch weitere gibt, wo das sozusagen überdacht werden sollte, ob das so kategorisch gesagt werden soll, dass es sinnvoll ist, alle Formen von Sonderschulen abzuschaffen, da habe ich meine Zweifel. Also es gibt ja auch Modelle, wo man sozusagen Spezialsonderschulen versucht einzubetten in allgemeine inklusive Strukturen, aber trotzdem Kinder herausnimmt und gemeinsam unterrichtet. Aber all die Probleme, die ich angesprochen habe, was sozusagen Schüler mit sogenannten Lernbehinderungen, Verhaltensschwierigkeiten und so weiter anbelangt, da denke ich, müssen wir viel stärker in Richtung inklusive Schule arbeiten.
Mhm. Frau Schönwieser.
Naja, das Ziel muss sein, dass die Sonderschule nicht mehr existiert. Und abschaffen ist immer so ein schwieriges Wort. Was schaffen wir ab? Ich glaube, es geht zentral, diese Maßnahmen zu setzen. Kein Kind mehr, zum Beispiel ab Herbst in den allgemeinen Sonderschulen. Kein Kind mehr in den allgemeinen Sonderschulen aufnehmen. Dann würde in 8-9 Jahren diese Schulform nicht mehr existieren. Bei anderen Sonderschularten braucht man vielleicht 1-2 Jahre länger, bis keines mehr aufgenommen wird. Von mir aus, das kann man sich genau anschauen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, im Prozess der Auflösung auch dieser Schulformen muss man eindeutig einsteigen.
Vielen Dank, wir haben schon längst die magische Grenze der 2 Stunden überschritten. Ich bedanke mich aber recht herzlich bei Ihnen, die noch da sitzen, bei denjenigen, die im Hörsaal hier sitzen, ganz besonders bei Ihnen am Podium für Ihre Beiträge. Wir wünschen Ihnen sozusagen im Namen der Veranstalter noch weitere rege Diskussionen zu dem Thema und einen schönen Abend. Danke.